B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Das ist ja heute alles technisch schwierig.
Ja, Mensch.
Hoffentlich klappt es trotzdem.
Ist dir schon mal aufgefallen, wir sind jetzt Juni und haben immer noch März?
Ja, das können wir jetzt wahrscheinlich noch circa einen Monat sagen. Aber dann ist es vielleicht vorbei, oder? Dann wird's wüst. Das meintest du doch, ne?
Das steht zu befürchten.
Ich muss das hier ganz kurz, weil ich habe einen Post-it-Zettel gefunden, da steht drauf Post-it vergessen. Das ist eine Eselsbrücke, die ich bis eben nicht verstanden habe. Ich muss das vorher sagen, weil ich sonst wieder vergesse. Ich werde hier immer gestalkt und daran erinnert, dass ich sagen soll, Leute, schick Geld. Ich weiß, du bist Weltmeister im Genieren. Ich kann das auch ganz gut. Und der Post-it-Zettel klebte hier nur als Eselsbrücke, weil erstens tausend Dank an die 3% unserer Zuschauer, die das hier ermöglichen. Seit 5 Jahren, Matthias. Jetzt so, wirklich.
So lange gibt es uns schon.
Ja, und dann aber dieser Post-it-Zettel einfach als freundlicher Reminder, Erinnerung nicht nur an mich, sondern ich gehe davon aus, dass bei den anderen 97%, wie bei mir, 20 Post-it-Zettel auf dem Tisch kleben und auf einem Stand B&B unterstützen. Der ist aber ein bisschen Kaffee drüber gelaufen oder unter den Tisch gefallen.
Aus unserer schicken B&B-Tasse wahrscheinlich.
Ja, die haben die ja nicht, die uns nicht unterstützen. Aber
ach so.
Dass man da vielleicht nochmal sagt, guck doch nochmal unter dem Tisch oder ob deine Ecke noch dieser Zettel klebt. Das wolltet ihr nämlich dringend machen, B&B unterstützen, weil sonst gibt es ja B&B bald nicht mehr. Und das fände ich schade. Und wenn das noch jemand schade findet, dann ermöglicht das doch mal hiermit. Vielen Dank im Voraus.
Kann doch nicht so schwer sein.
Nein, eigentlich nicht. Ich denke auch, das ist genauso gemeint, aber das werden wir dann rauskriegen. Also nur, dass nicht wieder, wie sonst, die 3%, die uns eh tragen, jetzt sagen ja, okay, dann schicken wir nochmal einen 20er, sondern ihr lasst das jetzt bitte mal schön sein und die anderen gucken nochmal, ob das so gemeint ist oder nicht. Jetzt bin ich auch schon fertig. Jetzt kannst du.
Nee, mach mal.
Jetzt habe ich alles gesagt, was ich heute sagen wollte.
Ich hatte heute unkonventionelles Frühstück. Rat mal, was ich heute gegessen habe.
Ein Clown.
Nein, ein Bestattungsunternehmer.
Hast du, tatsächlich,
ja.
Der arme Kerl.
Ich habe total schlechte Laune.
Ja?
Ja.
Fühlt sich plötzlich so sterblich. Nee, wieso hast du das gemacht? Aus Versehen?
Die Clowns waren aus.
Ja, siehst du? Das kann ja heiter werden. Also, wo willst du denn damit hin? Du hast einen Bestattungs-
nur so, ich wollte es nur mal schon mal ankündigen. Ja. Das ist möglicherweise, ja. Wenn ich heute so ein bisschen pumpige Sachen sage, dass es daran liegt, dass ich mich fehlernähre.
Mhm. Okay, das ist bei mir Grundzustand, dann kann das ja heute irgendwie unangenehm werden.
Ja, ich fürchte auch. Gut, dass du das mit dem Geld schon gesagt hast, weil unsere Sendung wird die Leute nicht überzeugen.
Nein, wir natürlich auch nicht. Aber es ist schön, dich zu sehen.
Ja, und dich zu hören, deine tolle Stimme.
Ja, ich lese demnächst mal ein Telefonbuch vor mir, gucken, ob das stimmt, dass das unterhaltend ist. Weiß ich noch nicht. So, was ist denn passiert, während wir uns nicht sahen, sondern mit dem Finanzamt stritten und
es gibt eine Enquete-Kommission, die aufarbeitet, wie die Wahlrettung verlaufen ist. Hast du mitbekommen?
Nein.
Da ist ja nicht alles glücklich verlaufen. Nein.
Da gibt es eine Enquete-Kommission wegen
Timmy. Unter anderem soll die wahre Todesursache des Wahls aufgeklärt werden.
Mhm. Ach so, ja, doch, das habe ich gehört. Ja, der wird ja auch
und ist ja gestorben an Misgendering, ne? Will ich mal, das ist ein Mädchen und wird Timmy genannt.
Ja, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Hätte man ja auch mal fragen können. Aber vielleicht hat er ja auch gesagt, er möchte. Nee, sie.
Wer Selbstbestimmungsgesetz meinst du? Nee, hat er nicht.
Aber sie wird jetzt obduziert am Strand von Dänemark, was nicht schön ist. Das hast du mitbekommen.
Also, erzähl.
Naja, nee, die Dänen. Es liegt ja so mitten im Touristengebiet, die arme Timmy, wird jetzt dann aufgesägt und man hat ja auch schon festgestellt, dass es dann eben ein Netz im Körper war und dann auch noch Parasiten in den Nieren. Die Dänen versuchen ja unter den Beweis zu führen, dass wir Tierquäler sind, was dann am Ende auch der Grund für den deutsch-dänischen Krieg sein wird. Aber die
du hattest ja so eine schöne Analogie, das wäre, als wenn ein paar Delfine in einem Hospiz einbrechen, die Personen entführen, in die Fußgängerzone schleppen und dort zwingen, einkaufen zu gehen.
Ja, oder Opa tanzt noch mal ein bisschen, ja, um sich dann aber abzuwenden und nach Hause zu gehen und zu sagen, guck, wir haben Opa gerettet.
Und hinterher kommt raus, Opa war Oma.
Und ist dann direkt gestorben in der Fußgängerzone. Ja, aber die Delfine fühlen sich gut.
Ja.
Und jetzt spucken diese Dänen ihn in die Suppe, unerhört.
Hatten wir eigentlich schon mal darüber berichtet, wie du weißt ja, dass wir auch einen Bildungsauftrag haben mit unserer Sendung, dass Delfine ja äußerst aggressive Wesen sind. Ich glaube, wir haben davon gesprochen, ja, dass sie im Vergleich zum Hai das gefährlichere Tier sind. Mhm. Massenvergewaltigung, Kannibalismus.
Mhm. Ja.
Es könnte an ihrer Intelligenz liegen, dass sie versuchen, den Menschen ähnlich zu sein.
Wollte ich gerade sagen, die sind doch intelligent, sagt man. Also das scheint dann ja unsere nächsten Verwandten zu sein. Jetzt mache ich wieder Delfin-Bashing, dann machen wir das noch
unbeliebter. Ich habe dir gesagt, ich habe ein Bestattungsunternehmer gefrühstückt.
Das hast du schon mal gemacht, das war auch nicht schön, diese ganzen Flipper-Fans. Die jetzt dann die Abos kündigen, das sollen sie ja auch. Aber ja, okay, also du willst jetzt eine Wahl-Enquete Kommission, damit das nicht wieder passiert. Aufarbeitung.
Wir müssen aus den Erfahrungen lernen. Wahl, ist so viel schiefgelaufen.
Wahlaufarbeitung, das klingt nach Fischfrikadelle. An dem Wahl ist ja kein Fisch.
Nein, nein.
Ja, gut, das werden wir aufarbeiten.
Dann hatte ich ja gerade schon über Friedrich Merz gesprochen. Ich verweise immer gerne auf Bernd Zeller, der sagt, man darf den Bundeskanzler nicht mal als Friedrich Merz bezeichnen. Das ist gefährlich.
Ja.
Und es ist, was man auch nicht darf, ist von Merzpresse zu sprechen.
Mhm. Okay, warum? Darf man auch nicht, weil das wäre.
Ja, Lügenpresse ist ja.
Ja. Darf man denn Merzglasnacht? Darf man sagen.
Na, ich weiß nicht.
Ja, ganz kurz.
Also ich traue jetzt ja schon dem Scholz wieder hinterher, ganz ehrlich.
Das tust du ja oft, ja. Aber vielleicht können wir den ja reanimieren. Wobei, der hat jetzt auch wieder irgendeinen Posten neu geschaffen. Hab ich
ja, was macht er jetzt?
Weiß nicht, irgendein neu geschaffener, hochdotierter Posten, den man ihm jetzt dann zur Verfügung stellt.
Achso, du meinst, vielleicht ist er Testimonial für Schwarzkopf-Shampoo.
Ja, genau. Dann sind wir wieder bei seinen Memoiren. Mein Kamm. Nee, wie hieß das? Unvergessen? Nee, wie heißt seine Memoiren?
Erinnerung. Der kann doch gar keine Memoiren schreiben, weil er sich ja nichts erinnert. Der
ja, deswegen heißt es ja auch Erinnerungen, genau. So war's.
Andererseits muss man den Merz ja loben für seine außenpolitischen Erfolge. Du hast ja rausgekriegt, dass er einen ganz besonders unbegehrten Posten nicht ergattert hat.
Der Merz?
Welchen, ja, klar.
Posten? Welchen? Der als den, ach so, der, unserer, der, das empört mich. Du meinst wie heißt das, der Verunsicherheitsrat? Also der temporäre Platz im Unsicherheitsrat, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Oder teile die Empörung von What a Fool. Das mal, wenn wir nicht der Unsicherheitsfaktor auf der Welt sind, wer denn dann?
Eben.
Das darf, denke ich auch. Das werden aber nicht die Russen hintertrieben haben, sondern schon dann irgendwelche neidischen Portugiesen und Österreicher.
Österreicher.
Ja.
Wurde ehrlich gesagt, ich habe von diesem Unsicherheitsrat noch nie was gehört.
Nee, ich habe das
auch. Was ist dessen Aufgabe?
Offensichtlich, wie der Name schon sagt, also für Unsicherheit ratend herzustellen. Das können wir doch. Das machen wir doch die ganze Zeit.
Wenn wir eins können, dann das.
Ja. Na gut, vielleicht lässt sich das ja noch korrigieren, wenn wir uns da weiter bewerben. Aber bei dem, hast du den Herrn Solowjew gesehen? Ich lache ja selten. Du ja nie, weil du Bestatter ist, aber den Solowjew bei Herrn Köppel, nein, wir wollen jetzt nicht Herrn Köppel vertiefen, das fand ich ja richtig stark. Ich mag ja solche Formulierungen.
Erzähl, wer ist Herr Solowjew?
Ja, das ist komischerweise so ein, was vielleicht auch eine Rolle spielt, wo man sagt, ach, der hat ja nichts zu sagen, das ist ja kein Politiker, der macht ja nur Meinung für Millionen Russen. Und wenn der sich dann hinsetzt und sagt, seit 2014, wie geben wir den Russen an allem die Schuld? Er hat das sehr schön, ich habe es auch verlinkt, kann man sich mal angucken, sehr schön, also, dass wir kein Gas haben und dass es unserer Wirtschaft schlecht geht und selbst wenn wir unsere Frau mit dem anderen erwischen, ist das ein Russe. Gipfelnd in der Quintessenz, die fand ich dann wirklich gut, Und tatsächlich wortwörtlich übersetzt, euer Gehirn ist im Arsch, gebt das doch endlich zu. Das fand ich in der Drastik sehr schön, dass man sagt, schön, dass du das mal so ausgesprochen hast. Nicht so schön finde ich, dass das ja von so Meinungsmacher wie bei uns, dem Meinungsmacher Kiesewetter, dann ganz viele Russen hören.
Ist das denn falsch, dass der Russe an allem schuld ist? Weshalb haben wir denn diese Energiepreise? Weshalb ist der Nord Stream 2 explodiert?
Du hast recht, ja. Weil der Russe das gesprengt hat.
Genau.
Das eine. Und das andere hat er aber zugemacht und liefert nicht mehr.
Ganz genau.
Der Putin lügt nämlich. Der hat letzte Woche nochmal gesagt, das ist ja auf, wir können ja jederzeit liefern, aber ihr wollt ja nicht. Das ist natürlich gelogen.
Natürlich, der ist völlig durchtrieben.
Ja. Ja. Das Böse schlechthin. Aber gut.
Ich habe noch eine gute Meldung aus Palermo, aber ich glaube, das ist stellvertretend für unsere gesamte Kultur. Die Mafia nimmt Abstand von Schutzgeldforderungen.
Oh, das ist gut.
Gute es gibt kein Schutzgeld mehr. Das wird von heute auf morgen fallen diese Schutzgeldforderungen weg. Mhm. Es gibt eine kleine Ersatzleistung, die zu erbringen ist, nämlich eine CO2-Abgabe.
Ach so, also schöne Pizzeria wäre doch schade, wenn die brennt. Das kann man heute vermeiden, indem man...
CO2, das ist ein schöner Planet, wäre doch schade, wenn der brennt. Wir machen eine CO2-Abgabe.
Aber schon an die Mafia, nicht an die Regierung. Oder sprichst du von der Regierung?
Wo ist der Unterschied?
Danke, okay.
Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass wir mafiöse Strukturen in der Regierung haben. Das würde die Mafia sicherlich beleidigen.
Ja, das hat schon Herr Götze damals über die Pharmaindustrie geschrieben. Also der Vergleich hing, die Pharmaindustrie ist viel schlimmer. Ja, darf man das alles noch sagen?
Man darf. Eine Freundin von mir, die Helga Ebel aus Aachen, die sich im Gesundheitswesen gut auskennt, hat das vor Gericht bestätigt bekommen, dass sie sagen darf, die Pharmaindustrie sei mafiös.
Okay.
Da gibt es ein Urteil.
Ja, also ein Lügenfritz muss man sich leisten können. Das gilt weiter als grundsätzlich für Bevölkerungen, aber sagen sollte man das trotzdem nicht, ne? Das hatten wir jetzt, glaube ich, aber trotzdem auch.
Wir haben es ja nicht zum Bundeskanzler gesagt, sondern wir haben ja nur so Lügenfritze, muss man sich leisten können.
Ja, das geht. Noch.
Die kosten ja manchmal eine Billion, ne?
So ein Lügenfritz?
Mhm.
Eine ganze Billion?
Mhm.
Wo kommt der Preis her?
Ich weiß nicht, der lag auf dem Bühltisch für ausgebrannte Politiker im Abklingbecken. Und da war ein Preisschild drauf, eine Billion. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist ein Schnäppchen, den nehmen wir als Bundeskanzlerin.
Mhm. Ach, so war das. So ist das gekommen, ja. Gut. Ich habe hier noch einen. Den muss ich gleich nochmal mit dir machen. Ja. Was haben wir denn noch an buntem Zeug? Also,
ja, du hast ja skandalöse Ereignisse im Bereich des Fastfood aufgedeckt.
Skandalöse, ach so, nee, du meinst, die ist der, ach, die, dass die. Mein Lob für die EU wolltest du so anmoderieren.
Ach so.
Ja, ich will die doch loben. Jetzt erstens, dass jetzt ja dieses, wie heißt das, Democracy Shield kommt, also dass die Welt vor uns schützt ab demnächst. Das ist ja, dann dürfen wir das wirklich alles nicht mehr sagen. Ne? Du weißt, das ist einmal, also einmal wird man geschützt vor uns ab demnächst. Und zweitens gibt es ja das sogenannte, das heißt nicht Debunking, sondern Pre-Bunking, auch davon hast du sicher gehört, dass die EU ja darauf sehr stark setzt zukünftig. Also dass wir schon, wenn der Begriff Borchert und Böttcher überhaupt irgendwo genannt wird, sofort es eingeschränkt wird, dass das keine zuverlässige Quelle ist. Dass man das also schon lange, bevor Menschen überhaupt mit uns oder solchen Dingen in Berührung kommen.
Das ist eine Einordnung erfährt sozusagen.
Genau, aber pre, also nicht, dass man sagt im Nachhinein, dass man dann sagt, das sind ja querdenkende Schwurbelbestatter, sondern dass man das schon weiß, wenn man das zum ersten Mal liest. Das ist nicht ernst zu nehmen und nicht wichtig. Ja. Jetzt bist du stumm gestellt, du musst dich wieder anschalten.
Ich habe gehustet, damit der Carsten das nicht rausschneiden muss.
Ja, das habe ich mir gedacht, aber wenn du dann aufhörst zu husten und wieder redest, musst du mit mir sprechen. Ich kann noch nicht Lippen lesen.
Okay.
Ja,
also. Aber was ist zum Thema McDonald's ist ja,
ja, ja auch gut, einiges. Das ist ja, wie gesagt, das meine ich ja mit Lob. Die machen ja die wichtigen Dinge. Also zum einen haben sie die endlich die Einweg-Plastiktütchen für Ketchup und Mayo abgeschafft. Diese kleinen, du weißt, diese kleinen praktischen Tüten für so eine Portion Pommes, die gibt's nicht mehr. Wenn ich dann also in den Drive-In fahre, kriege ich das wahrscheinlich auf die Hand, weil es ja keine Tüte mehr gibt. Das andere, was mich natürlich erst recht begeistert, Europa, Deutschland, nee, deutschlandweit, ist, dass ich auch draußen nicht mehr rauchen darf. Auch das ist ja gut. Jedenfalls im Freibad nicht. Da ist das nämlich jetzt verboten. Spannen ist weiterhin erlaubt, rauchen nicht. Das finde ich eine gute Maßnahme. Sollte man generell draußen verbieten. Ich rauche eh lieber drin. Hast du da eigentlich gehört, dass die Studien, die McCulloch dann irgendwie mal rausgezogen hat jetzt?
Nein.
Ach, das fand ich lustig. Der musste selber lachen. Das wollte er gar nicht so gerne erwähnen. Aber die ja nun mal vorhandenen Coronaviren, wir bestreiten ja nicht, dass es sowas schon immer gab, inklusive des sogenannten Covid, besonders gut geschützt und wenig anfällig sind für diese Spikes?
Raucher.
Raucher, genau. Signifikant erkennbar und schön. So, das erklärt ja auch, warum ich immer noch nicht krank war. Aber deshalb sollte man das vielleicht auch verbieten, Matthias.
Ach so, ja, verstehe. Damit wir mehr Geld in die Impfung stecken.
Mhm. Ja, ja.
Apropos Impfung, hast du gehört, was der Bodak da rausgehauen hat?
Er hat es ja auch wieder zurückgezogen. Wir wollen aber vielleicht trotzdem sagen, was er rausgehauen hat. Das war ja die, korrigiere mich, wenn ich mich irre, er hat gesagt, die Chargennummern, die ja auf allen Impfdosen vermerkt waren, deuten darauf hin, dass Schweden andere Chargen oder andere Substanzen bekommen hat als Deutschland, weil in Deutschland die Sterblichkeit höher ist. Und richtig? Das war, glaube ich, die.
Ja, ich habe auch bezogen auf die USA, auf einzelne Bundesstaaten mit verschiedenen politischen Gesinnungen, dass da eine absichtsvolle Ausprägung besonders gefährlicher Chargen an unliebsame Populationen geleistet wurden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm. Ja, er hat es ja, wie gesagt, zum Glück dann wieder, oder was heißt zum Glück, er hat es ja zurückgezogen. Ich dachte nur so im ersten Moment, selbst wenn es so wäre, oder wenn das man das diskutieren kann, der eigentliche Skandal wird so beerdigt unter dieser halbgaren Verschwörungstheorie. Denn wenn ich mal daran erinnern darf, es haben ja auch die Dänen festgestellt, dass es bestimmte Chargen gibt, tatsächlich, auch in Dänemark, bei denen dann extrem hohe Nebenwirkungen und Todesfälle auftreten. Das ist ja für mich die eigentliche Meldung.
Eben, das reicht ja schon als Skandal.
Wo man einfach klipp und klar sagen muss, okay, ihr da draußen, die ihr alle daran geglaubt habt, dass das ja alles nebenwirkungsfrei und sicher ist, wie auch immer. Es gibt Chargen, die haben euch geschädigt, behindert, umgebracht. Sind dann vielleicht nur 13%, keine Ahnung, vielleicht auch 20, aber wie findet ihr denn das? Das wäre für mich eigentlich die Frage, die wir weitergeben, oder? Für mich ist das die Story. Und das ist so wie, dieses andere ist wie beim 11. September, wenn man dann sagt, okay, hallo, ich habe hier einen Beleg, dass eines der Flugzeuge noch Stunden nach dem angeblichen Absturz in der Luft war. Dann kommt irgendjemand anders um die Ecke und sagt, ich sage, diese Flugzeuge gab es alle gar nicht. So wie Herr Janich. Dann stürzen sich alle auf diese No-Plane-Theorie.
Die relativ leicht zu widerlegen ist.
Naja, zumindest so, dass man sagt, ja, so dann sagen 9 von 10, das habe ich jetzt aber mal schön widerlegt, was für ein Quatsch. Und beerdigen damit die eigentliche Meldung mit. Also meine, die ist nicht so spektakulär, aber eigentlich viel brisanter. Und das, denke ich, passiert dann auch mit solchen Verschwörungsansätzen gestreuten Meldungen, wie der, auf die Wolfgang dann kurz reingefallen ist.
Zumal es ja auch keine Plausibilität hat. Also warum soll man Impfstoffe ausbringen an die Leute, die besonders gehorsam sind? Das heißt, wenn man den kritischen Teil der Bevölkerung hätte ruhigstellen wollen, hätte man ja die Nicht-Geimpften angreifen müssen.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da war ein Bruch in der Logik, ne? Dass man sagt, dass man die Querdenker besonders zu treffen versucht, dass man sich doch am Kopf kratzt und sagt, hä, wie denn?
Warum hat man die denn eigentlich nicht geimpft? Verstehe ich auch nicht.
Ja, eben, die haben sich ja nicht impfen lassen. Von daher, so. Soll denn das mit, das ist doch jetzt gar nicht so zu Ende gedacht. Wir impfen denen, die sich nicht impfen lassen, eine gefährliche Charge. Aber da ist sicherlich noch viel zu besprechen. Ich hatte das ja auch mit Helmut Sterz dann mal angesprochen. Meine naive Sicht, dass die Nummerierung ja auch dann hochinteressant sein müsste für Forscher, die sich das angucken. Wer hat denn wie gelitten, unter welcher Charge? Gut, Helmut hat das ja aus seiner Sicht richtig gestellt, Helmut Sterz, gesagt, das interessiert dir alles gar nicht. Das guckt keiner nach den Nummern, das Zeug sollte nur weg. Aber es wäre natürlich für uns, wären wir denn interessiert, wie eigentlich was davon funktioniert oder nicht funktioniert hat, wäre es natürlich ein schöner Weg, über die Chargennummern und dann die verbundenen Patientendaten mal zu schauen, wem ist denn das gut bekommen und wem nicht und wie steht es mit der ungeimpften Vergleichsgruppe.
Wäre das nicht Thema für eine Epidemiologie-Kommission?
Wäre das nicht ganz generell Thema für ein RKI oder ein PI oder wie diese Dinger heißen? Wäre das nicht für dich und mich ein Selbstgänger und selbstverständlich, das zu machen?
Was schlussfolgerst du daraus, dass das nicht passiert?
Das ist
da. Haben die gar kein Interesse daran rauszukriegen, ob das gefährlich war?
Na, die wissen einfach, dass das sicher war und dass es innerhalb von zwei Stunden an der Einstichstelle zerfällt. Und dass, wenn überhaupt, ein bisschen Unwohlsein von der Bratwurst bleibt.
Stimmt.
Alles andere ist halt eingebildetes Nocebo-Getue und daran sterben. Das, nee, hier gibt es nichts zu sehen.
Wollen wir kurz auf Christine Cotton eingehen? Heißt sie Cotton oder Cotton?
Ja, Cotton würde ich sagen. Ich weiß, von wem du sprichst. Ja, sollten wir darauf eingehen mit einem schönen Gruß auf irgendeine hoffentlich freundliche Wolke. Ja, erzähle.
Eine Whistleblowerin, die ganz dick im Pharmageschäft mitgespielt hat, kritische Dinge in die Öffentlichkeit gebracht hat, dann irgendwie seltsamerweise schwer erkrankt ist, unheilbar und sich im Laufe der letzten Woche das Leben genommen hat, weil sie ihre Schmerzen nicht mehr ertragen hat.
Ja. Das hat aber nichts mit irgendwas zu tun, Matthias.
Ach so.
Das ist genau wie mit den, alles andere hat auch mit nichts zu tun. Weder plötzlich und unerwartet, noch Whistleblower, die plötzlich schwer erkranken und sich dann das Leben nehmen. Noch verschwindende Wissenschaftler in den USA. Das ist alles der normale Lauf der Dinge. Menschen sterben halt.
Also du meinst, es hätte keinen Sinn, in diesem Zusammenhang den Namen Anne Burka zu erwähnen oder Ohofen oder sonstige Akteure, die...
noch können wir das. Ab der...
Nee, wir können es, aber es hat keinen Sinn, das zu tun.
Das hat es ja sowieso nicht. Nee. Fällt dir das auch auf nach 5 Jahren? So, dass es gar keinen Sinn hat?
Ich habe schon vor einigen Monaten den Begriff der neuen Folgenlosigkeit geprägt.
Ja. Vor Jahren, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, es ist ja
auch. Ich habe ja noch mit Jürgen Möllemann drüber gesprochen, ob wir das Fallschirmspringen nicht aufgeben sollen.
Hat er dann ja auch. Nee, aber ernsthaft, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hat das nicht was Amüsantes? Also, dass man sagt, wir machen das jetzt seit 5 Jahren, ich mache das seit 30 und du hast ja vorher auch schon auf vieles hingewiesen. Also, was gerade die Bildungskatastrophen betrifft. Langsam ist doch auch mal gut, oder? Ich will ja nicht aufhören, ich will gerne mit dir reden, aber dass man einfach nur noch sagt, ja Mensch, das liegt doch alles auf dem Tisch, ist doch alles bekannt, guck doch mal hin und dann müsste das doch Folgen haben.
Ja.
Hat es aber nicht, weil Burchard sagt...
Epstein auch nicht, oder?
Nein, alles nicht. ist jetzt wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Und alles andere ist dann auch so, ach mein Gott, simpel. Ich muss mal ganz kurz anekdotisch werden, darf ich?
Oder ja, bitte.
Meine häusliche Situation, ich bin von meiner Frau wieder abgefangen worden auf dem Weg in dieses Gespräch, die mir dann wieder in gediegener Kürze und sehr, sehr freundlich, aber auch scharf nochmal erklärte, dass die Dinge noch alle ganz einfach sind. Das wollte ich heute Morgen zwar eigentlich gar nicht haben, liebe Grüße. Aber recht hat sie, da ging es dann einfach nur um die so, wie wir auch davor sitzen, dass man sich einfach gelegentlich vor den Kopf schlägt und sagt, Moment mal, das ist doch alles seit 30, 40 Jahren, wie lange auch immer, ist das, liegt das offen auf dem Tisch. Auch warum wir uns in der Situation befinden, wir als Deutsche, in der wir gerade sind, warum die Geopolitik so ist und warum es im Einzelnen so ist, dass die Pharmaindustrie macht, was sie will. Alles bekannt. Also wenn man es im Großen sagt, dass den Keil zwischen Paris, Berlin und Moskau zu treiben, steht als Hauptziel in Brzezinskis Grand Chessboard. Das ist kein Geheimnis. Das muss verhindert werden. Darum geht es. Sonst ist die US-Dominanz vorbei. Das erleben wir rauf und runter den ganzen Tag. Nur einfach nur ein Beispiel, um das mal zu berühren, dass man sagt, das ist natürlich das Ziel. Wir Amerikaner halten uns da raus, liefern teure Waffen. Und ihr und die Russen führt so einen nuklearen Dritten Weltkrieg lokal begrenzt auf Europa. Dient amerikanischen Interessen, macht mal. Und das versteht jeder Sechsjährige, selbst einer, der gerade vom Skateboard gefallen ist, innerhalb von einer halben Stunde. Und wir nicht. Macht ja nichts. Wie gesagt, du siehst mich entspannt. Ja, dann nicht.
Ich würde das für einen großen Erfolg des deutschen Bildungswesens feiern wollen.
Was?
Dass es keine Konsequenzen hat.
Ja. Entschuldige den Ausdruck.
Welche Konsequenzen zieht deine Frau daraus?
Ja, du, meine Frau ist wie ich sehr, sehr sich der Tatsache bewusst, dass wir sehr, sehr sterblich sind, jeden Tag sterben können und uns freuen, wenn wir uns sehen und lebendig sehen. Ansonsten haben wir auch da, glaube ich, auch noch in diesem Format. Und was machen wir jetzt? Das ist, glaube ich, alles besprochen. Alle Menschen, die ein Herz und ein Gehirn haben, kennen die neue Folgenlosigkeit, haben ihre Konsequenzen gezogen und ja, warten jetzt und hoffen, dass es gut geht. In irgendeiner Form.
Was noch ein Name, der diese Woche durch die Presse gegangen ist, neben Christine Courton, war der von Henry Novak.
Ja. Ja.
Erzähle. Wollen wir dazu was sagen?
Ja, unbedingt. Kläre die Menschen auf, die es wahrscheinlich wissen, aber.
Also es gab einen Polizeinotruf. Die Polizei kam an einen Tatort, wo jemand behauptete, weil er indischer Herkunft sei, wäre er diskriminiert worden, sein Turban wäre ihm vom Kopf geschlagen worden. Er hätte sich wehren müssen gegen den rassistischen Angreifer, der nach eigenem Bekunden keine Luft mehr bekommen hat und nicht mehr atmen konnte, weil er leider mehrere Messerstiche über sich ergehen lassen musste, bis sich herausstellte, dass er dann von der Polizei mit Handschellen versehen wurde und ihm wurden seine Rechte verlesen. Er starb dann plötzlich. Was von bösen Menschen gedeutet wird als Rassismus gegen Weiße, weil sie sich haben auf die Lesart der eigentlichen Täter eingelassen. Was zur Folge hatte, dass es in England einige rassistische, rechte, populistische Nazi-Demos gab.
Ja, das lehnst du ab, wolltest du damit sagen.
Also ich lehne das ab.
Du distanzierst dich jetzt deutlich davon, von dieser Form von Rassismus, der Restore Britain oder wie immer sie heißen, Leute, oder?
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Nee, viele Briten auch nicht, glaube ich, gerade. Du weißt nicht, was du im Ernst dazu sagen sollst, ja, zu diesem Vorfall, der...
Also blöde Witze verbieten sich da, glaube ich.
Ja. Ja.
Was mir nur auffällt, ist, dass es keine White Lives Matter Demos gibt, dass weltweit keine Medienempörung da ist.
Ja, wenn man die Details dann tatsächlich sich nochmal vergegenwärtigt, wenn jemand achtmal einem Polizisten sagt, der ihn gerade in Handschellen legt, ich bin gerade abgestochen worden, und nicht aus Spaß zitiert George Floyd, I can't breathe. Und der Polizist sagt, stimmt auch gar nicht, bis dann der arme Mann tot ist. Ja, hast du recht, wo ist denn eigentlich jetzt der, wo ist denn die Beileidsbekundung und die Demo? Aber es ist ja interessant, dass man auch bei den britischen Polizisten dann sagt, die Stimmung ist halt so, dass wir das lieber so machen, als uns in die Gefahr zu begeben, dass man uns als Rassisten verunglimpft.
Mhm.
Also so ein eingebautes Korrektiv, dass man dann lieber das in Kauf nimmt, diesen Kollateralschaden, als als Rassist dazustehen. Ist doch eigentlich nur auf die Spitze getrieben, das, was wir die ganze Zeit sehen, oder?
Ja, klar.
Ja. Kriegt das eigentlich hier jemand mit, was in England passiert? Also wenn das ZDF dann manchmal so sagt, da sind 50 Leute in London rumgelaufen und haben demonstriert oder so, so ähnlich wie damals in Berlin, das waren ja auch nur 50. Kriegt man das hier mit? Ich gucke zu wenig in die Tagesschau, gebe ich zu.
Also ich habe es zumindest in einer kleinen Meldung in den Radionachrichten gehört.
Ach so, ja, also dass Labour irgendwie fertig hat und
die Ach so, nee, das Tories, weiß ich nicht, das weiß ich ja auch noch nicht mehr, erzähl mal.
Ja, nee, das, ich lese das immer bei Michael Klein, Science Files, abonnieren auf Telegram, ist glaube ich gut, der ja in Wales ist. Und dann wird darüber immer sehr schön berichtet, wo ich mir immer die Augen reibe und denke, warum weiß ich das nur von ihm, dass in sämtlichen Kommunalwahlen irgendwie sowohl die SPD als auch die CDU komplett vom Fenster weg sind und nur noch die Rechtsradikalen, die England wieder herstellen wollen.
Ja, Ähnliches droht uns hier in Deutschland ja auch. Du hast ja darauf hingewiesen, dass der Markus zum Unsicherheitsfaktor der Wahlumfragen geworden ist. Das musst du auch nochmal erklären.
Na, den Markus, das ist ein Hinweis von Herrn von Peter Heisenko, heißt er, glaube ich. Das war nur ein Hinweis, aber gleich mit Entwarnung. Es wird nichts passieren.
So, Gott sei Dank.
Vorneweg. Also es wird nichts passieren. Die Koalition aus CDU, SPD, CSU, Grünen, Linken ist stabil und wird über 50% bleiben. Das mal vorneweg. Also dass man sagt, ja, macht euch keine Sorgen. Er hatte nur so spitzfindig mal darauf hingewiesen, dass natürlich die CSU, wenn sie in Bayern nicht mindestens 38% der Stimmen holt, in der Bundestagswahl unter 5% fällt. Das heißt CDU, CSU, das ist die CSU, landet bei weniger als 38% in Bayern, bundesweit unter 5%, und würde sich dann zu den anderen Parteien gesellen, die unter 5% sind. Das sind 13% verlorene Stimmen. Dazu käme dann die CSU dazu. Würde also dann keine Stimme mehr haben. Und das würde die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag natürlich, weil diese fallen ja einfach weg. Das wird dann verteilt auf die Parteien, die reingekommen sind. Und würde dann heißen, das ist jetzt sehr abgekürzt, aber dass es dann reichen würde, 40% der Stimmen in den Wahlurnen, um dann die absolute Mehrheit im Bundestag zu haben.
Mm.
Das ist natürlich wieder, wenn man sich so die Umfragen und die Entwicklung anguckt, ein bisschen so, als könnte da eine Veränderung geschehen. Und deswegen haben wir zum Glück das Bundesverfassungsgericht und ansonsten auch noch viele.
Ach, das tritt dann an die Stelle der CSU, des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, das lässt sich dann wählen. Nein, die dann einfach verhindern, über die komplizierten deutschen Wahlrechtsdinge von Überhangmandaten bis direkt, dass die CDU, CSU auf gar keinen Fall, egal, selbst wenn sie überhaupt gar nichts mehr kriegt, nie aus dem Bundestag rausfliegt.
Also mir würde der Markus auch fehlen, ehrlich gesagt.
Ja.
Oder?
Ja, du hast,
wen gibt es noch an Politikern, die man so richtig lieben kann?
Du hast so lustige Vorlieben.
Der Lauterbach ist weg, Christian Lindner ist nicht mehr da, Habeck ist weg, Annalena ist kaum noch, zeigt sich kaum noch.
Ja, naja gut, aber du sehnst dich dann jetzt nach Olaf und möchtest Markus behalten.
Und die Nancy.
Die Nancy, ja, was macht die Nancy eigentlich? Wollen wir das wissen? Nein, aber doch, die guckt die WM, oder?
Ja, hat die schon Tickets.
Ja. Ja, aber zum Glück haben wir noch Bärbel Baas. Das ist ja immer noch ein Entertainment-Faktor.
Da wollte ich drauf hinaus.
Genau. Ja, ach, auf die wolltest
du. Was hat die denn wieder gesagt? Erzähl mal.
Nee, das darf ich ja nicht sagen. Ich will ja nicht mit dem Paragraph 188 und so, weißt du? Wir müssen ja ganz, ganz vorsichtig sein. Du weißt, ich hatte einen krummen Vergleich, der dir überhaupt nicht gefallen hat. Ich werde ihn trotzdem nochmal machen, damit auch
witzig
alle anderen...
Witzig ist er, aber du bist ja an der Grenze des guten Geschmacks.
Nein,
und des der gewaltfreien Diskriminierungskommunikation.
Na, ich glaube, der funktioniert einfach nicht, weil du ja bist ja in Vorgesprächen immer so ehrlich mit mir und sagst, ach, weißt du, Sven, das ist doch einfach, so einfach scheiße. Naja, gut, okay, ich fand das Bild ganz schön. Wenn du dir ein Basketballspiel vorstellst zwischen zwei Mannschaften und bei der einen Mannschaft lässt sich jetzt ein Zwerg, nein, man sagt ein Kleinwüchsiger, ohne Arme einwechseln und zwingt dann all seine Mitspieler, ihn immer anzuspielen. So, und das Publikum bei diesem Battle, bei diesem Spiel, fängt an zu pfeifen. Dann ist es, glaube ich, keine Zwergendiskriminierung. Das war einfach die Testfrage. Ist das dann Zwergendiskriminierung? Oder ist das persönlich gemeint? Das ist jetzt die Frage an dich. Oder meint das jetzt...
Du meinst, der Zwerg würde sich dann nur dahinter verstecken, dass er selber unfähig ist in dem Spiel?
Mhm.
Indem er sagt... Du diskriminierst mich ja nur nicht, weil ich schwarz bin.
Genau. Und ich habe das ja nur deshalb, du kennst ja mein Gehirn, weil das ist ja Basketball. Und ich dachte, da ist ja doch die Verbindung für jeden ersichtlich, dass ich...
Aber was bedeutet, übertrag das jetzt mal. Du meinst, sie wird nicht diskriminiert, weil sie eine starke, energetisch hochgeladene, überqualifizierte Frau ist, sondern aus anderen Gründen?
Na, das ist ja ihre Klage, dass sie immer sagt, sie überlegt sich jetzt ja auch, ob sie dann hinschmeißt, aber das gönnt sie denen ja nicht oder den Triumph lässt sie denen nicht. Sie wird angegriffen und ausgepfiffen, weil das ist Hass und Hetze, weil sie eine starke und selbstbewusste Frau ist. Und ich glaube, da muss man sie beruhigen und sagen, dass daran liegt es nicht.
Du meinst, nicht jeder, der die Diskriminierungskarte zieht, tut das, weil er diskriminiert ist, sondern weil er möglicherweise von persönlichen Versäumnissen und Unqualifiziertheiten ablenken will?
Ich weiß nicht, ich stelle das zur Diskussion. Wie gesagt, deshalb der Zwerg, ich glaube, das ist nicht generell gegen Zwerge gerichtet, das Pfeifen, sondern dass man einfach sagt, du hast da nichts verloren auf diesem Platz, du bist zu klein und du hast keine Arme, du kannst nicht Basketball spielen. Ja, und das ist auch das eigentlich, was wir versuchen, Bärbel Basketball zu sagen. Bitte.
Ich bin mir nicht sicher, ob dein Gleichnis nicht doch ein bisschen zwergendiskriminiert ist. Natürlich gibt es Zwergenbasketball.
Ja, auch Paralympics-Zwergenbasketball, das bestreite ich ja gar nicht. Dann soll man das da ja auch gerne machen und wir finden das ganz toll.
Was bedeutet das für Bärbel Baas? Wo wäre sie besser aufgehoben als in der Bundespolitik?
Wir beide wissen, dass sie ihr Lebenstraum war, technische Zeichnerin zu werden und sie nur 100-mal abgelehnt worden ist. Das glaube ich, den Traum...
Weil sie so eine starke, selbstbestimmte Frau ist.
Ja, aber den Traum, da können wir doch mal gemeinsam dran arbeiten, dass sich dieser Traum erfüllt.
Meinst du, die Malerakademie Wien sucht noch jemand?
Ja, oder so. Was in der Art. Also, dass man ihr hilft, dass sich ihr Lebenstraum erfüllt, das finde ich einfach ein schönes Ziel. Ich kann ja auch weiter 280.000 Euro verdienen. Dafür sorgen wir.
Mhm.
Aber es würde uns ja als Publikum einfach mehr Freude bereiten, oder? Wenn da jemand... Ist das diskriminierend? Also ich möchte lieber jemanden...
Nur weil jemand nicht qualifiziert ist, heißt es ja nicht, dass er nicht Politiker werden darf.
Okay.
Aber du hast recht.
Gut, inklusiv. Gut, dass es so ist.
Wir sind noch auf eine ganz erschreckende Spur gestoßen, die das Thema Bargeld betrifft.
Mhm. Ja, zwei.
Was ist das jetzt?
Ja, sollen wir noch eben machen, bevor ich dich dann endlich frage, worauf ich schon die ganze Zeit warte, nach deinen Auswanderungsplänen, also noch nicht auflegen, die ihr zuhört.
Matthias, ja, ich werde Deutschland verlassen.
Eine Bombe platzen, ja. Also vorher ganz kurz. Ja, Bargeld. Zwei Anmerkungen zum Bargeld. Das eine ist eine Anekdote. Die Dänen haben eine Bargeldreform durchgeführt. Sie haben den größten Schein, den sie haben.
2,50 Meter mal 1 Meter, ein Riesenteil, liegt auf einer großen Kreuzung in Kopenhagen. Völlig unpraktisch, diese scheiß Dänen.
Ja, genau, diesen einen Schein, den größten Schein der Welt, 2,50 Meter. Ja, vielen Dank, Matthias. Dann der größte Schein, wie nennt man es denn? Also der,
es ist schon der größte Schein.
Nominalwerteste, also der im Volksmund größte Schein, der entspricht einem 140-Euro-Schein. Also
was haben Sie mit dem gemacht?
1000 Kronen. Ja. Den haben sie aus dem Verkehr gezogen. Den gibt es nicht mehr. Nun ist ja in Deutschland so, es gibt ja da auch die 100-D-Mark-Scheine nicht mehr als Zahlungsmittel, aber man kann sie ja immer noch tauschen. So, man kann ja zu Fuß im Lastenrad zur Bundesbank fahren und sagen, ich habe noch ein bisschen altes Geld, gib mir mal neues. Na, gib mir mal für meine 100 D-Mark 10 Euro. Die Dänen machen das ein bisschen anders und das finde ich ausgesprochen clever, dass man sagt, es gibt aber eine Frist.
Hm.
Und die lief im ersten Schritt ein Jahr und dann wurde nochmal um ein Jahr verlängert unter hohen Auflagen, die ist jetzt auch abgelaufen. Man konnte bis vor 2 Wochen noch diese Tausender, diese 140-Euro-Scheine mit 8 Stunden Wartezeit an 3 Stellen in Dänemark umtauschen, also kleinen Bretterbuden, musste dann aber erklären, schriftlich im PDF, wo das PDF leider dann die Erklärung nicht gedruckt hat, warum man das Geld hat, woher man es hat.
Was?
Und warum man es nicht ausgegeben hat. Also ich, offen gestanden, ich hatte davon 5 Stück, weil ich die abgehoben habe meiner deutschen Bank, als meine Frau nach Dänemark gegangen ist und wir hier kein Konto haben durften. Ich hätte da erklären müssen, an einer dieser 3 Stellen mit 8 Stunden Wartezeit und 3 Stunden Fahrt, warum ich das Geld überhaupt habe. Warum ich es nicht ausgegeben habe. Ich hätte einen Beleg liefern müssen, woher ich es habe.
Hat man denn in der Regel?
Was? So ein Beleg?
So Belege, wo man Geld her hat.
Ja, wenn du vor 10 Jahren dann irgendwo mal dänisches Geld getauscht hast, dann hast du hoffentlich in deiner Akte noch deinen
Wechselbeleg. Natürlich, das wäre verpflichtet, das abzuheften.
Ja, für 100 Jahre. Den hättest du mitbringen müssen. Und dann wäre aber noch nicht gesagt gewesen, dass sie es auch wirklich nehmen. Also wenn die das überzeugt hätte und dann auch deine Personalpapiere und eine Geburtsurkunde, dann vielleicht nach 10 Stunden warten. Was ich sagen will, ist nur, ich finde das deshalb clever, weil die haben das niemandem mitgeteilt, also auch dänischen Kontoinhabern nicht und natürlich erst recht nicht denen, die diese Scheine haben, denn das sind ja vorwiegend so Idioten im Ausland. Nun befinden sich 350 Millionen Euro Gegenwert in Form dieser Scheine, es sind auch ältere Scheine noch und dieser Tausender, im Umlauf. Das finde ich eigentlich einen schönen Zuschuss zur dänischen Sommerkasse, weil man die ja jetzt nicht mehr los wird, sondern neue kaufen muss.
Find der Staat bereichert sich durch so eine Fristenregelung.
Starke Geschichte. Ich finde die gut.
Kannst nicht einfach jemanden doofen finden, dem sagst, guck mal, die gelten noch in Dänemark.
Irgendwo in Deutschland. Ne? Hier zum halben Preis. Verkaufe ich dir die größten Scheine der Welt.
Nee, weißt du was, ich erst dachte, dass sie die großen Scheine einmotten, weil sie die Inflation im Griff haben.
Weil alles billiger wird. Vom
großen Schein ist ja mal ein Zeichen dafür, dass die Preise steigen.
Mhm.
Wenn man die Inflation im Griff hat, dann...
Das wird der Grund sein. Ja, sie gleichzeitig sagen sie ja auch, haltet lieber ein bisschen Bargeld vor, weil auch in Dänemark fallen natürlich gern mal die Netze aus, sodass man gar nichts bezahlen kann. Aber... Das hat schon Methode. Gut. Aber
was hast du jetzt mit deinen 5 gemacht?
Ehrlich gesagt, ich bin ja einfach nur faul. Ich habe dann nur der Dänenfrau gesagt, ja, dann trag die jetzt zu deiner Bank und sag denen, die sollen sie nach Odense bringen und da abgeben. Ob die das machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und dann kann ich die ja nochmal hochhalten oder mir eine Zigarette damit anzünden. Nein, kannst ja nichts
machen. Du meinst, mit dem Bargeld ist man gar nicht so frei, wie man immer glaubt?
Ne, das ist ja für uns Verschwörungsdings oder was wir so sind. Wir verfolgen ja beide mit großer Begeisterung Herrn Hering, heißt er, glaube ich, und seinen Kampf um das Bargeld. Ich finde das auch wichtig. Ich bemühe mich, alles bar zu bezahlen. Aber jetzt sind wir beide hier ein bisschen kalt erwischt, gerade so wir Bargeldzahler, weil ich mich schon seit Monaten wundere, dass ich jedes Mal alles von mir gescannt wird, also jeder Fünfer, wo ich dann immer denke, ja, es gibt in Europa echt Banden, die fälschen 5-Euro-Scheine.
Ja, das lohnt sich so richtig.
Das lohnt sich so richtig. Das muss man alles scannen.
Also wenn ich Scheine fälschen würde, ich würde auch die 5-Euro-Scheine fälschen.
Du würdest auch den Fünfer nehmen, ne?
Natürlich.
Weil das am unauffälligsten ist.
Na also, klar.
Ja, wer zahlt schon mit dem 50er? Das sind mal nur Millionäre. Also da macht eben man natürlich sich Mengen.
Die wird ja in vielen Kassen gar nicht angenommen. Also bei Mc's nehmen sie den 50er nicht.
Nee, nur Fünfer?
Nur Fünfer.
Gut, das erklärt, warum das die Fälschungsgefahr so groß ist.
Genau.
Aber ich wusste das halt nicht, dass dieses ganze System schon da ist, nur noch nicht scharf gestellt. Dass tatsächlich die Nummern der Scheine, die haben ja so Seriennummern, heißen die. Die gibt es ja immer nur einmal auf jedem dieser Scheine. Und das ist ja in der Bank dann sowieso bekannt, wenn die Scheine dann gedruckt, geliefert und irgendwo in die Maschinen gepackt werden oder in die Kassen. Dann weiß man ja, welche Bank das erhalten hat. Aber wenn dein Automat das ausgibt, dann wird das ja auch registriert. So, dann weiß also.
Dann weiß man, dass der Herr X die Geldscheinnummern Z ist.
Genau. Genau. Der Herr X, der Herr Borchardt, hat also die Scheine, die Fünfer mit den Nummern sowieso und die 50er mit den Nummern sowieso. Und wenn jetzt der Supermarkt das auch scannt, dann ist es ja relativ klar, dass man sagt, naja, dann kann ich ja auch sehen, was den Weg, den Herr Borchardt gegangen ist, was er davon gekauft hat, oder?
Ja.
Oder vielleicht hat er den ja auch woanders ausgegeben, den Schein. Also
möglicherweise hat er sich mit Waffen versorgt, mit illegalen Rauschmitteln.
Ja, die waren wahrscheinlich die
Scanner. Mit sexuellen Dienstleistungen.
Die Scheine auch durchlaufen lassen. Ja, das sage ich ja. Guck mal, das soll doch keiner wissen, wo ich meine 50er, also in welchem Schnapsladen, in welcher Drei-Sonnen-Abteilung für Glücksspiele und bei welcher Prostituierten ich meine Scheine lasse. Das geht doch weder die Regierung noch meine Frau was an. Ist das hier irgendwie, wird das aufgezeichnet?
Nein.
Gut. Also das fand ich nur, das ist ja dieser ganze Rettet das Bargeld, ist ja dann eine völlig idiotische Idee. Wenn man sagt, der Schein verrät ja auch erstens, wer ihn hat, wer ihn wofür ausgibt, wo ausgibt. Und am allerschönsten ist doch, dass man dann auch sagen könnte, die Scheine, die der Herr Borchardt sich da aus der Bank geholt hat, die vermerken wir jetzt einfach diese Seriennummern als Falschgeld und dann nimmt doch keiner mehr die an.
Ach so, das heißt, du kannst das Bargeld auch abschalten.
Ja. Also dann ist doch so.
Ja, dann lass uns doch bitte wieder in den digitalen Euro investieren.
Unbedingt. Wir können vielleicht auch versuchen, Muscheln oder sowas noch zu tauschen.
Weißt du, wann ich schon mal auf den Gedanken gekommen bin, dass das im Hintergrund steht? Die haben nämlich erzählt, dass sie die Ausbreitung des Virus in Corona-Zeiten modellieren mit der Verbreitung der Geldscheine. Mhm. Es gibt offensichtlich so Geldflussanalysen, die ohnehin auch über Geldtransportfirmen und so weiter erfolgen, die eigentlich eine ganz gute Zirkulation von menschlichen Kontakten, Sozialbeziehungen abbilden und modellieren können durch die Zirkulation von Geld. Mhm.
Okay.
Erinnerst du dich daran? Hast du die Meldung damals auch gehört?
Ja. Na, das ist ja stark. Aber dann könnte man ja mit diesem von Herrn Dangermond oder wie hieß der in Hongkong und China diese Überwachung baut, das wäre ja dann auch noch schick, ne? Dass man sagt, der ist infiziert. Jetzt verfolge ich ihn und seine Geldscheine. Das ging ja dann ja auch. Also es gab da so eine Map, wo man einfach jeden einzelnen Bewohner von Hongkong sehen und anscannen konnte, ob er gerade krank ist oder nicht.
Könnte man Geldscheine nicht auch mit ein bisschen Plastiksprengstoff zur Liquidation von unliebsamen Menschen als Pager gebrauchen?
Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, der Burchard war
ist so ein kleiner Silberstreifen drin, wie der ist.
Burchard war bis zum Ende liquide und dann haben wir ihn liquidiert. Gut, herrlich. Ich glaube, wir sollten einfach ganz generell diese totale Überwachung zu unserer Sicherheit ablehnen. Aber ich bin ja auch ein sehr naives Häschen, wie du weißt. So, jetzt zu deinem Auswanderungsplan. Jetzt haben wir alles.
Ich wandere aus. Ich kündige der Realität meine Gefolgschaft. Ich habe keinen Bock mehr.
Das finde ich gut. Wo geht's denn hin? Auenland.
Nee. Nein. In mein Inneres. Ich gehe in die innere Emigration. Ich hatte erst überlegt, ich wandere aus vom Vaterland in die Muttersprache. Mhm. Es steht ja nirgends geschrieben, dass man da im Land leben muss. Man könnte ja auch in einer Sprache leben. Mhm. Aber ich habe da mal geguckt, wie es um das Deutsch so bestellt ist. Es ist schlecht bestellt um das Deutsch. Ich kann es dir sagen. Ich würde sagen, das Deutsche ist verkommen von einer Sprache zu einem Sozialgeräusch, das dem Grunzen gleicht, aus der Perspektive des Einzelnen. Oder zu einem Signalsystem der sozialtechnologischen Steuerung durch Gruppendruck. Und beides ist für mich nicht mehr Sprache, sondern irgendwie eine Verfallsform von Sprache. Deshalb werde ich in die Sprache nicht auswandern können. Ich hätte es gerne gemacht. Mhm.
Ach, die würdest du natürlich auch sehr zieren, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Mhm. Kannst du dich da nicht ein bisschen so runtermändeln auf dieses Niveau?
Nee, also da fühle ich mich nicht wohl. Heidegger hat mal gesagt, die Sprache ist das Haus des Seins, das heißt, ich möchte in einer Sprache wohnen. Wenn die Sprache ein Trümmerfeld ist, dann ist das kein Ort, an dem ich sein möchte. Mhm. Ich möchte den Hintergrund nennen. Ich bin einfach total angenervt von der politischen Realität, von der ökonomischen Realität, überhaupt von allem. Mir stinkt es, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und habe dann zufällig gelesen einen wunderschönen Briefwechsel zwischen Martin Heidegger und dem Germanisten Emil Steiger über einen Vers von Eduard Mörike. Über ein Gedicht, da ging es um eine Lampe, die leuchtet. Mhm. Und da geht es darum, wie man die Lampe scheint am Ende und das Schöne scheint, wie man dieses scheint übersetzt, ob man das als leuchten oder als täuschend in Erscheinung treten annimmt. Und darüber haben die seitenweise geschrieben und ich muss sagen, als ich das las, war ich glücklich. Wer das nachlesen möchte, das steht im Band 13 der Heidegger Gesamtausgabe. Und ich erwähne in diesem Zusammenhang, dass Sie das bitte nicht herunterladen auf der Seite heidegger.ru, wo Wladimir Putin alle Bände kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das ist illegal.
Ach so.
Bitte nicht herunterladen.
Ich schreibe noch einen Link auf, wo man es nicht runterladen soll.
Genau, dann bin ich aus Versehen, sagt, oh Gott, ich lade das mal da runter.
Ja. Wir also ich gleich bitte.
Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch begeistert, aber vielleicht kennen unsere Zuschauer das, dass sie sich für Dinge begeistern, die eigentlich völlig funktionslos und wertlos sind, scheinbar und zugleich sinnerfüllend und beglückend. Also etwas wie eine Pflanze im Garten bekümmern, eine Erdbeere ernten oder sonst irgendwas. Mhm. Einfach mal was ganz Schönes um seiner selbst willen tun. Und da habe ich ein Heimweh bekommen nach, ich weiß nicht, ob es die gute alte Zeit ist oder jedenfalls nach einem anderen Ort, an dem der Geist lebendig sein darf. Wo Amtssprache sind Deutsch, Lateinisch und Griechisch.
Okay, ich bin raus.
Na, ich mit Deutsch bedürftest du, ja, ich meine Deutsch. Ja, ich meine jetzt nicht Grundsdeutsch, sondern
Deutsch-Grundskurs. Ja, das könnte ich wohl. Dann könnte ich da zumindest ab und zu mal bei dir vorbeikommen. Aber ich verstehe das grundsätzlich gut. Das ist ja so weit weg, was du da machst. Also jetzt mal kurz liebe Grüße an Friederike, den anderen Mörike-Fan hier. Es wird sicherlich ein paar Menschen geben, die dich jetzt komplett verstehen, also auch in der Liebe zu Heidegger und Germanisten und Mörike, aber was du beschreibst, dieser grundsätzliche Vorgang ist ja so interessant. Genau. Das ist ja was ganz Abseitiges. Ne? Also dass man sagt,
genau.
Ich habe was ganz anderes Abseitiges, weil ich weiß genau, wovon du sprichst.
Ja.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, dass so vieles, was ich früher schlimm fand, mir fast Heimweh auslöst. Also man hat ja lange gesagt, Deutschland ist keine Heimat mehr, sondern ein Standort. Es gibt keine Landschaften mehr, sondern nur noch Gelände. Mhm. Ich würde mir wünschen, wenn wir wenigstens noch ein Standort wären.
Ja, ein Wirtschaftsstandort, meinst
genau.
du?
Genau.
Ja. Aber das wollte ich dich dann ja fragen, tut mir leid, wenn ich das doch tue. Willst du denn wirklich einen Wirtschaftsstandort? Interessiert dich das überhaupt?
Nein, natürlich also, nicht, aber ich will halt sagen, dass das, was ich früher scheiße finde, dass ich dem jetzt hinterher traue.
Ja, aber das ist auch bei uns beiden so und das wissen wir ja auch. Manchmal ist ja unter diesen ganzen aufgeregten Begriffen, die wir so hin und her bewegen, sogar wir, wird ja gar nicht ausgesprochen, wonach wir uns eigentlich sehnen. Und bei dir, so gut kenne ich dich ja inzwischen. Also du hast ja nicht zwingend Sehnsucht nach einem starken oder nicht so starken Staat, der dich zwingt, an der grünen Ampel zu halten. Sondern das ist schon mal die Frage, ne? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, du möchtest ja diese Sprache, aber auch das Versinken oder dich versenken können in, ich übersetze das jetzt mal, ich rate, also auch in einer gewissen Sorgenfreiheit drumherum.
Ja.
Und das meine ich, darüber reden wir eigentlich zu wenig.
Das stimmt.
Wo wir eigentlich hinziehen wollen, also was die, das hat ja nichts zu tun damit, ob da jetzt Windräder stehen oder Atomkraftwerke, das ist ja alles völlig, das ist in zweiter Linie.
Da hast du mir echt die Augen geöffnet in unserem Vorgespräch. Ich dachte, für mein Glück wäre wirtschaftliche Wohlfahrt, Meinungsfreiheit, Demokratie. Ja. Wichtig ist es gar nicht.
Nein. Genau, sondern viel, viel banaler, basaler oder dass man.
Schönes Wetter, schöne Umgebung, liebe Menschen, gutes Essen.
Mhm. Ja, und das ist dann immer so, wenn man sich Gedanken über Glück macht oder auch das liest, was andere sich so wünschen, dann ist das ja tatsächlich so. Jenseits des ganzen Geräuschs, das wir die ganze Zeit machen und der Detailaufregung über Northvolt und die Missunde-Fähre und Frau Faeser oder Frau Baas, fand ich auch spannend. Also, dass ich dann dachte, ja, ich komme auch mit, ich ziehe auch in irgendeine Innenwelt und ich hätte dann nur gern, ja, draußen nur Kännchen, ja, meinetwegen. Aber dieses Basisprogramm, diese Basisdienstleistung, die ist eigentlich so leicht zu erfüllen. Ne?
Das ist gar nicht viel, was man braucht. Aber ich glaube, dass uns das vorenthalten ist, hat auch politische Gründe.
Mhm.
Dass die Welt hässlich ist, dass das Wetter schlecht ist.
Das liegt am Russen.
Das ist der Putin.
Ja, das haben wir ja nun geklärt.
Dass das Leben teuer ist. Dass die Aggression der Menschen so groß ist, dass man in der Nachbarschaft sich angefeindet fühlt, weil man vielleicht nicht dieselbe Einstellung hat wie die anderen.
Mhm. Aber ich finde auch, dass ich denke, das muss man jetzt aber wirklich dringend verhindern, dass wir am Ende, nicht nur wir zwei, sondern auch noch andere drauf kommen. Das ist doch eigentlich ganz bescheiden und einfach ist, was wir uns so als Grundvoraussetzung wünschen. Und dass es vor allem problemlos herstellbar wäre.
Absolut.
Und das darf man aber keinem sagen. Also, wenn du den
Leuten. Dann wären die Leute halt nicht mehr erpressbar.
Nee, dann wäre das ja alles plötzlich relativiert und man würde auch drauf kommen, auf all die Dinge, die tatsächlich passieren und würde sie ändern. Das darf dann nicht sein. Sag den Leuten nicht, dass es eigentlich ganz einfach ist, glücklich zu sein. Mach sowas nicht.
Komm, nein, komm. Auf die Idee komme ich ja nicht.
Aufregen.
Aber weiter. Ich hätte einen kleinen Moment des Glücks und den möchte ich nicht missen.
Ja, ich kann dir ja nur wünschen, dass du da hinziehen darfst und eine schöne kleine Hobbit-Wohnung findest, in der du dann einen Briefwechsel über Mörike lesen darfst.
Ja.
Vielleicht noch ein paar Menschen dazu, die auch Deutsch können, oder?
Und ja, du zum Beispiel. Ich finde, du sprichst richtig gut Deutsch.
Ja, für einen Fremdsprachler. Hm.
Das Kompliment hat meine Frau ja mal bekommen.
Was? Ich spreche richtig.
Von unserer Steuerberaterin.
Was?
Ihre Frau spricht aber sehr gut Deutsch, Herr Burchert. Hat sie sich gefreut?
Ja. Weil deine Frau ist ja keine Deutsche, oder? Nee, doch.
Natürlich ist meine Frau Deutsche.
Ja, gut. Hm. Das sollten wir uns merken. Das sollte ich eigentlich jetzt immer benutzen.
Und dann muss man immer so ganz laut und ganz langsam sagen, die sprechen sehr gut Deutsch. Sag das mal.
Ja, ich mache das jetzt, kriege ja gleich Besuch, wenn ich mal sage, du sprichst sehr gut Deutsch.
Was falls er es nicht verstanden, du kannst auch sagen, du sehr gut Deutsch sprechen. Diese Infinitivkonstruktionen sind ja meistens sehr viel leichter zu verstehen.
Mhm. Gut, aber das wäre deutlicher beleidigend, oder? Ich finde das andere noch viel gemeiner. Gut, also liebe Grüße an die gut Deutsch sprechende Frau. Und wir wollen ja eigentlich über die WM sprechen und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht, oder? Das wäre jetzt so ein PS von mir, also tschüss an alle, die sich nicht für Fußball interessieren, aber wollten doch jetzt alle die Kicker-Sonderhefte lesen und weil es doch jetzt gleich losgeht.
Ja, kann ich dir mal was erzählen? Ich gehe zum Kai Karotte, zum Aldi, ne?
Ja.
Da gibt es einen großen Stand mit Duplo, Hanuta, Milky, Kinderschokolade, Pipapo. Mhm. Und ich weiß, dass meine Kinder mal ganz wild auf die Klebebildchen sind.
Ja.
Und da liegen kostenlos diese Klebeheftchen rum. Und ich kaufe, obwohl ich es natürlich mit meinem gesunden Ernährungsgewissen nicht vereinbaren kann, einen Einkaufswagen voller Hanuta, Duplo und Pipapo und denke, dass wir dann Bilder haben, die dieses Album dreimal füllen. Mhm. Ich komme nach Hause und muss feststellen, es ist kein einziges Bild in diesen Süßigkeiten drin, sondern man muss irgendwie Punkte sammeln, Codes einschicken und kriegt die dann zugestellt. Ein Skandal. Ich warne davor. Ich spreche eine offizielle Produktwarnung aus, weil das ist nicht das, was wir kennen.
Okay, also Hanuta nicht kaufen. Bei uns gibt es die so ganz schlecht umsonst an der Kasse. Aber ich war auch einkaufen. Guck mal, habe ich gekauft.
Oh,
hast du denn auch?
Der offizielle WM-Ball?
Ja. Nee, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist der mit den ganzen Unterschriften von unseren persönlichen Helden hier.
Und Lauterbach, Nancy Faeser.
Schön ist hier Platz für Notizen. Ich kann da meinen Namen auch noch draufschreiben und schon fühle ich mich ein bisschen wichtiger.
Super.
Ja, 7,99 € im Rewe. Also das ist ja für die Leute, die dann doch nichts an B&B spenden. Die können sich so einen Ball kaufen, dann haben mehr Spaß im Sommer. Aber wollen wir jetzt über Fußball sprechen? Nein.
Lass uns kurz.
Ja, wir kommen ja auch wieder.
Wir spielen ja gegen Blue Curaçao.
Ja, die sind ja wahrscheinlich dann alle permanent zum Glück betrunken. Das schaffen wir. Den Rest weiß ich aber gar nicht. Ich weiß so wenig darüber. Ich finde, wir vertagen
das. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diese WM.
Nee, ich auch gar nicht.
Normalerweise habe ich ja schon immer meine braunen Stiefel angezogen, habe eine Fackelzucht durch die Straße veranstaltet, wenn WM war. Ja, ich war immer mit meinem Nationalgefühl völlig motiviert.
Braune Stiefel?
Ja, sicher. Okay. Bärbel Bas Gedächtnisstiefel.
Braune Stiefel finde ich jetzt. Was sind denn das für Stiefel? Fußballschuhe oder
Fußballschuhe, natürlich.
Ja, so ich dachte.
Nein, das
ist so braune Schuhe und eine Deutschlandfahne. Das klingt jetzt so ein bisschen.
Ja, und dann bin ich meistens dann nach dem Spiel in Polen einmarschiert.
Ja.
Aber dafür spüre ich überhaupt kein Bedürfnis. Geht dir das auch so, das Fußball-WM und du hast kein Bedürfnis, in Polen einzumarschieren? Da stimmt doch was nicht.
Na, ich glaube, die anderen werden da jetzt schon mitmachen. Es geht mir auch so wie dir. Ich bin ein bisschen. Was ich traurig finde, ich bin ja abhängig. Weißt ja, ich bin ja Fußballer und mit Leib und Seele, nicht nur Fan, sondern auch immer spielend gewesen und so. Na,
ja, ich finde das schon schade. Dass, man muss ja sagen, das ist eine lange Geschichte im Bereich des Fußballs.
Ja, aber es ist schon schade.
Dieser Mensch ist mit Uli Hoeneß Würstchen essen gewesen.
Ja, auch das, ja, genau, aber ohne Spritze. Ja, nee, das ist schade. Also, dass man.
Woran liegt denn das, dass man so keinen Bock drauf hat? Liegt das, liegt an dem Trump. Ich glaube, der wird diese Veranstaltung missbrauchen, um sich selber in den Vordergrund zu drängen und wird dieses von jeher idealistische Sportevent irgendwie korrumpieren. Denn
das, ja, genau. Ohne ihn wäre es ja schön. Also, jetzt hat er zwar den Friedenspreis der FIFA bekommen, als Ersatz für den Nobelpreis. Aber vielleicht mischt er sich ja auch gar nicht ein. Dann können wir ja ein ganz ungestörtes Fußballfest feiern mit dem Achtelfinale Iran-USA. Mhm. Ohne Fans der Iraner in den USA. Dürfen nicht einreisen. Mhm. Sport in drei Zeitzonen mit Tickets, die keiner bezahlen kann. Ich bin sehr gespannt, was wir sie dann für ein Publikum auf die Tribünen setzen, wenn, wie heißen diese Ebola-Produzenten? Da hier, Dings, Kongo spielt doch dann gegen Belgien, wie früher. Und dann weiß ich, so Rache für die Kolonialzeit. Und wen setzen sie dann auf die Tribüne? Wahrscheinlich junge Amerikanerinnen in Kongo-Trikots, oder?
Wahrscheinlich.
Also das hat ja einen gewissen Unterhaltungswert, dass man sich so diesen ganzen Kapitalismus in der Endphase im Empire so anguckt, wie die so einen Sport verhunzen, oder?
Vielleicht du meinst, der Trump selber ist gar nicht der Sargnagel des Fußballs, sondern der Kapitalismus der FIFA-Funktionäre?
Ja, schon führt das
alles. So eine smarte WM, die ja auf relativ wenigen Gemeinschaften setzt. Welche Rolle wird die KI spielen? Ist eine Frage jetzt an den Experten. Du hast mir gesagt, ja, die KI hat das, den Fußball schon verändert, es wird noch schlimmer werden.
Ja, ach, weiß nicht, ich finde die KI ja nicht schlimm. Ich weiß, das ist jetzt, jetzt sind alle weg, aber so Fußball-Fachtalk, ich habe schon neulich Menschen damit gelangweilt. Das kann man ja sehr kurz machen. Die KI kann ja eigentlich bisher nicht viel mehr als Muster erkennen und daraus Schlüsse ziehen. Alle wissen, dass die KI schon vor langer Zeit das rein intuitive Spiel Go wieder erwarten gelernt hat. Schach war ja einfach. Go war unmöglich. Trotzdem hat die KI das gelernt, indem sie Dinge gemacht hat, die Menschen noch nie gemacht haben seit 4000 Jahren auf dem Spielbrett, weil die nicht funktionieren. Und das überträgt sich jetzt auf Fußball und das finde ich dann spannend aus vielen Gründen, nicht nur fußballerischen, sondern auch philosophischen, was da...
Gib mal ein Beispiel dafür, für mich als KI-Laien und Fußball.
Also ein auffälliges Beispiel war in den, nicht im Endspiel der Champions League, aber im Halbfinale, dass die Zuschauer viel gelacht haben, weil der Torwart von Paris Saint-Germain offenbar krumme Füße hatte und den Ball ständig beim Abschlag ins Aus geschossen hat, in der gegnerischen Hälfte. Das war Absicht, weil, und es stellt die normale Philosophie auf den Kopf, dass man viel den Ball haben muss, also viel Ballbesitz als Mannschaft. Weil wenn ich den Ball habe, kann ja der Gegner den nicht haben und das ist ja sicher gut für uns.
Ich brauche den ja, um Tor schießen zu können. Genau. Wenn ich ihn nicht habe, kann ich kein Tor schießen.
Genau. So, und diese andere, neue und überraschende Variante des Paris gibt den Ball sofort ab, auch wenn man Anstoß hat oder wenn der Torwart einen Abschlag macht. Und spielt ihn sofort zum Gegner. Also verzichtet auf den Ballbesitz, stört dafür den Gegner sehr hoch, also sehr früh im eigenen Strafraum, da wo der Einwurf passiert, wenn der Torwart den Ball so weit weggeschossen hat. Der Gegner hat den Stress, denn der Gegner hat den Ball. Der Gegner muss Spiel aufbauen und wenn der Gegner einen Fehler macht im Spielaufbau, dann hat Paris mit 5 Leuten den Ball vor dem Tor des Gegners und macht ein Tor. Das ist eine, also diese auffällige Neuerung, dass man sagt, wir geben den Ball sofort ab und wir haben nur 25% Ballbesitz, aber wir gewinnen hoch, ist eben Folge von Mustererkennung und macht das doch mal folgendermaßen, da ist sicherlich kein Mensch drauf gekommen, weil ja auch beim Finalgegner Arsenal kümmert sich eine Silicon Valley-Expertin um die Gestaltung des Spiels und die sagt dann so überraschende Dinge, wir haben noch nicht alles enträtselt, weil Fußball eben ein sehr chaotisches Spiel ist, anders als Baseball. Aber wir werden auch entschlüsseln, warum jemand wie Lionel Messi intuitiv scheinbar diese immer an der richtigen Stelle stand. Das kann ja niemand ergründen, kein Mensch. Aber die KI scheint das zu können.
Da passt was dazu, was ich gehört habe. Die Fußballspieler tragen ja alle diese schwarzen Bustiers. Ich habe mich immer gefragt, warum. Da gibt es offensichtlich die Möglichkeit, die mit dem Internet zu verbinden und dadurch den Signal zu geben, wo sie hinlaufen müssen. Rechts, links und so weiter. Ich weiß nicht, ob das schon serienreif ist. Jedenfalls wurde ernsthaft diskutiert.
Okay.
Das heißt, man könnte dann sozusagen KI-gesteuerte Mannschaften losschicken, wo sozusagen die KI eigentlich das Gehirn des gesamten Prozesses ist und die Menschen nur noch Exekutivorgane, die an die richtige Stellung gebracht werden. Spannend. Das kennen wir aus der Kriegsführung, das ist ja ganz ähnlich.
Ja, der FC Palantir, meinst du? Die
genau.
Die also alle platt machen im Krieg in kurzen Hosen.
Das war schon immer dein Motto.
War es Krieg in kurzen Hosen?
Ja.
Ja, ist Fußball. Ja, aber das ist spannend, oder? Also furchtbar, aber diese Vorhersagefähigkeit und die Fähigkeit, andere Muster zu erkennen als wir, einfach in einer unfassbaren Datenmenge Strukturen zu erkennen, das ist ja auch, wird uns ja beschäftigen. Die KI kann dann Krankheiten vorhersagen und Todeszeitpunkte, wo wir noch gar nicht wissen, woher nimmt sie das denn jetzt wieder?
Das wäre eine sehr wünschenswerte Entwicklung.
Was die Krankheiten?
Und die Vorhersage des Todeszeitpunktes?
Das wollen wir unbedingt wissen, ja.
Mein Gott.
Er sagt mir das nicht, KI. Oh Gott. Ich will das nicht wissen.
Ich will es nicht wissen.
Das ist jetzt wirklich zu viel.
Ich habe die Geschichte von Oma Wilms, habe ich dir erzählt. Ne? Ich erzähle es gerne nochmal.
Ist Oma Wilms auch eine KI?
Nein, Oma Wilms war im Krieg sehr nett zu einem, zu einer Flüchtlingsfrau. Die hat ihr im Krieg was, Ende der Kriegsjahre was gegeben und zu essen. Daraufhin hat die Frau sich bedankt und gesagt, dafür verrate ich Ihnen Ihre Zukunft, und hat ihr dann gesagt, Sie werden 80 Jahre alt. Mhm. Das war damals in den letzten Kriegsjahren eine tolle Perspektive, weil Oma Wilms war Mitte 30. Mhm. Und hatte alle, die Welt lag noch vor. Jetzt war Oma Wilms aber plötzlich 79. Und erinnert sich an die Vorhersage der Frau aus dem Krieg. Und hatte ganz schlimme Jahre. Sie ist nicht gestorben, dachte ich, Gott sei Dank.
Okay. Ja, aber das ist dann, was heißt das? Das sind dann beide Seiten der KI-Prognose.
Mir fällt es einfach nur an, darf sich jeder selber überlegen, was das bedeutet.
Oh, okay. Ja, so ist das so mit so großen Gleichnissen. Also Klatsche mit einer Hand. Der Zen-Buddhist Burchard überlässt uns jetzt, was wir daraus machen.
Ich wollte sagen, dass diese Prognosen nicht immer eintreffen müssen und trotzdem eine Wirkung haben. Mhm.
Ja.
Manchmal sogar den Charakter einer self-fulfilling prophecy.
Ja, nächstes Mal Literaturtipps. Cornel Woolrich, glaube ich, die Nacht hat 1000 Augen. Naja. Gut, in Gedenken an Oma Wilms werden wir auch 84 auf dem Weg, finden wir das Auenland, in dem gepflegte deutsche Sprache gesprochen wird, oder?
Ja, und mal sehen, vielleicht erwischt es uns ja doch noch und wir haben Lust, in Polen einzumarschieren und gucken, wer...
Ja, so wie ich uns kenne, gucken wir da zumindest rein und dann kommt es wieder zu so, vielleicht zu leichten Suchterscheinungen. Aber mal gucken, hast du den Deutschlandfahnen gekauft? Das sind ja die 4 Wochen, in denen man nicht nur deine braunen Fußballschuhe tragen darf.
Ich habe noch eine von der letzten Demo.
Ja, die kannst du dann jetzt ungestraft wahrscheinlich durch die Straßen tragen und wirst nicht angegriffen von der Antifa für die nächsten 5 Wochen. Ist doch auch was.
Ja. Kann man das mal da möchte ich aber auch nicht, wenn man das darf.
Nee, okay. Gut, dann machen wir einen WM-Zwischenstand, wenn wir uns nächstes Mal sehen. Das ist ja auch schon wieder bald in 2 Wochen. Solange sortiere ich Belege. Und du passt auf dich auf, bitte. Wie auch immer da draußen. Ja. Am Rewe hier, 7,99. Fußball. Soll ich dir meinen schicken?
Mit einer Unterschrift? Nee, ich hole mir selber.
Okay. Wir tauschen. Du unterschreibst deinen und ich meinen.
Ja.
Wir waren dabei. Gut.
In diesem Sinne.
Schön war's. Danke, Matthias.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.